Ja, guten Morgen von meiner Seite aus auch. Wir möchten weitermachen mit unserer Themenreihe, mit den Worten oder mit dem Anfang von Versen, die mit Gott aber beginnen. Und ich habe mich für den 2. Korinther Kapitel 8, Vers 16 entschieden. Ich wollte auch teilweise einen Text davor lesen oder auch danach. Zu Anfang aber erstmal den Vers 16. 2. Korinther 8, Vers 16. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Das war jetzt schon der 17. Vers auch. Und ich lese auch noch bis zum 24. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen der Verkündigung des Evangeliums durch alle Gemeinden verbreitet ist. Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten in diesem Gnadenwerk gewählt worden, das von uns besorgt wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als Beweis unserer Bereitwilligkeit. Denn wir suchen das zu verhüten, dass uns jemand übel nachredet, dieser reichen Gabe wegen, die von uns besorgt wird. Denn wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Wir haben aber unseren Bruder mit ihm gesandt, den wir oft in vielem als eifrig erprobt haben, der nun aber noch viel eifriger ist, durch das große Vertrauen, das er zu euch hat. Also was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter, seines unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden, Christi Herrlichkeit. So erbringt nun ihnen gegenüber angesichts der Gemeinden den Beweis eurer Liebe und der Berechtigung unseres Rühmens über euch. Wir lesen in diesem Vers von einer Dankbarkeit Gott gegenüber, von einem Eifer und von einer Eingabe in das Herz des Titus. Vers 16. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Wer spricht diesen Dank Gott gegenüber aus? Es ist nicht die Gemeinde zu Korinth oder es ist nicht der Titus, es ist der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus spricht von sich selber im ersten Vers von 2. Korinther, erstes Kapitel. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Er spricht von sich selber, dass er der Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen ist. Und unsere Dankbarkeit Gott gegenüber bezieht sich auf den Eifer, den Gott dem Titus in sein Herz gegeben hat. Wie kann der Paulus denn wissen, was Gott dem Titus aufs Herz oder ins Herz gelegt hat? In Vers 17 lesen wir, dass Paulus den Titus mit einer Aufgabe, die Gemeinde Korinth zu besuchen, vertraut gemacht hat. Titus überlegt nicht lang, gibt keine Bedenken oder Sorge an Paulus zurück, sondern zieht los mit seinem eigenen herzlichen Verlangen, seinem Gott zu dienen. Wenn wir von Anfang des 8. Kapitels lesen, da fordert Paulus die Gemeinde in Korinth auf, eine Spendensammlung für die Gemeinde in Jerusalem durchzuführen. Und das wollte ich auch lesen, 2. Korinther 8, Vers 1 bis 15. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung und Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben, in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit umgeben. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielen Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen, so dass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Aber so wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin eine Meinung ab, denn das ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt, seit vorigem Jahr. Nun aber vollendet das Tun, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was ihr habt. Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat. Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euch euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Paulus zeigt hier nicht mit dem Finger auf einzelne Personen oder Gruppierungen und befiehlt diese alles zu geben, was sie haben. Er beginnt mit einem Beispiel aus einer anderen Gemeinde, beziehungsweise Gemeinden aus der Provinz Mazedoniens. Diese Gemeinden standen unter Druck und hatten Schwierigkeiten, da sie ihren Glauben an Jesus Christus bezeugt und ausgelebt haben. Trotz dieser Bedrängnisse und schweren Lebensbedingungen haben diese Geschwister gespendet, was sie konnten. Sie wurden weder gezwungen noch überredet, sondern taten es aus freien Stücken. Als ein Vorrecht haben sie es gesehen und die Apostel eindringlich gebeten, spenden zu dürfen. Paulus beschreibt es sogar so, dass diese Geschwister sich sozusagen selbst schenken. Erst dem Herrn und dann auch den Aposteln. Paulus beschreibt weiter, wie die Gemeinde in Korinth gesegnet ist mit christlichen, geistlichen Fähigkeiten und fordert sie auf, gleichermaßen die Gemeinde in Jerusalem mit ihren Spenden zu segnen. Gott ist es nicht wichtig, wie hoch die Spende ausfallen, sondern wie hoch diese Bereitwilligkeit der Geschwister ist. Paulus unterstreicht auch nochmal, dass sie durch die Spenden nicht in Eigennot geraten sollen. Wenn sie jetzt mehr haben, so sollen sie es auch abgeben, um den anderen zu helfen, und im Fall, dass der Gemeinde Korinth schlecht geht, wird die Gemeinde aus Jerusalem mit Spenden helfen. Der Vers 15 beschreibt die wunderbare Harmonie von christlichen Gemeinden, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. In 2. Mose 16, Vers 18 lesen wir davon, dass Gott dieses göttliche Prinzip schon im Alten Testament bei seinem Volk Israel angewandt und gefordert hat. Was können wir aus diesem Abschnitt lernen? Wenn wir uns auf die Gnade des Herrn Jesus Christus stützen, der reich war und für uns arm wurde, wie wir in Vers 9 lesen, damit wir durch seine Armut reich werden, so wird Gott auch uns helfen zu geben, wenn jemand Not leidet, und Gott wird auch Hilfe senden, wenn wir in Not sind. Wie sieht mein Eifer, wie sieht dein Eifer für den Dienst an Gott aus? Wir hatten das Gleichnis sozusagen von Titus oder ein gutes Beispiel. Wir sind oft mit anderen Dingen beschäftigt, die uns den Fokus vom Eifer im Dienst verlieren lassen. Lasst uns immer wieder auf den Herrn Jesus Christus schauen, und zum Abschluss möchte ich aus Titus 2, Vers 11 bis 15 lesen. Der Brief an Titus von Paulus direkt. Titus 2, Vers 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Amen.
Ja, auch ich möchte euch begrüßen, auch diejenigen, die jetzt zuschauen. Ich habe noch einen Vers rausgesucht, und zwar auch aus dem Korinther, aber aus dem ersten Korintherbrief. Mein Vers heißt aus 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diesen Vers, ja, der hat eine spezielle Bedeutung für mich. Den habe ich nämlich an der Wand hängen. Das war mein Vers zu der Taufe 2015. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr euch einen Vers anguckt, meistens oder manchmal springt einen ein Wort an. Für mich ist es das Wort, wie ich sagen, Sieg. Man will ja nicht zu den Verlierern gehören, also Jesus hat gesiegt. Und bevor ich nochmal zu diesem Vers komme, wollen wir uns einmal die Verse davor anschauen, den Zusammenhang. Und ich möchte einmal vorlesen aus dem 1. Korinther ab Vers 50 und lese bis 57. 1. Korinther 15 meine ich. 1. Korinther 15, Vers ab Vers 50. Dort steht: Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht, die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaun wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich lese den letzten auch noch. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also ich komme einmal zu dem Inhalt kurz oder zu dem Inhalt, und hier steht, dass also Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben werden. Das heißt also, es ist kein Zutritt. Und ich will einmal auf diesen Begriff Fleisch eingehen, weil er mehrere Bedeutungen haben kann. Ich habe in der Studienbibel nachgeguckt. Also das griechische Wort dafür ist Sarx, wenn ich es richtig ausspreche. Und ich gebe mal ein paar Beispiele, was es im Neuen Testament für Bedeutung hat. Einmal Fleisch im eigentlichen Sinn, also die unterschiedliche Beschaffenheit. Das Fleisch von Menschen ist anders von Tieren als von Fischen, also wie es beschaffen ist. Dann haben wir einmal Fleisch als menschlichen Körper. Oder Fleisch als, ich zitiere mal, als die verdorbene menschliche Natur, die schmutzigen, sündigen Begierden und Leidenschaften unterworfen ist. Also unsere sündige Natur sozusagen. Und jetzt in diesem Vers, im Vers 50, ist das Folgendes, da geht es um die Vergänglichkeit. Habe ich ja gerade schon gehört, es geht um Vergänglichkeit. Und hier zitiere ich: Die Vergänglichkeit unseres gegenwärtigen Leibes und Körper, die durch Unvergänglichkeit ersetzt werden wird. Also hier geht es um die Vergänglichkeit. Und ja, also der vergängliche Körper hat keinen Zutritt und er wird ersetzt durch einen unvergänglichen. Oder man kann sagen, vielleicht Verweslichkeit, Unverweslichkeit. Und im Prinzip sind es zwei verschiedene Punkte, die hier gegengesetzt werden. Verweslichkeit, ich weiß nicht, hört sich jetzt nicht so schön an, aber vielleicht habt ihr mal gesehen, wie vielleicht irgendwelche Tiere, man muss jetzt nicht auf den Menschen gehen, oder ich lasse das Bild lieber aus dem Kopf. Auf jeden Fall geht es um Verweslichkeit, also alles, was zeitlich befristet ist, und auf der anderen Seite Unverweslichkeit. Und Das eine ist zeitlich befristet, das andere ist ewig. Und darum geht es hier. Damit fängt es an. Jetzt könnte ich fragen, mögt ihr Geheimnisse? Hat jemand schon mal ein Geheimnis verraten? Macht man normalerweise nicht. Richtig, genau. Aber Paulus erwähnt jetzt hier ein Geheimnis. In Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Das heißt, Geheimnis ist etwas offenbar. Wie so eine, vielleicht kann man sagen, wie ein Vorhang, der jetzt weggezogen wird. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Also, hier steht, nicht alle werden entschlafen. Und ich habe mal von einem Lehrer gehört, Bibellehrer, dass das Wort entschlafen immer für die Gläubigen ist. Das steht also nicht sterben, sondern entschlafen. Ich weiß nicht, ob das auf alle Verse zutrifft, aber entschlafen speziell für die Gläubigen, für die Wiedergeborenen. Ob es jetzt bei allen Versen passt, weiß ich, ich habe es nicht geguckt, aber das habe ich so im Kopf noch. Da steht also, wir werden verwandelt werden. Und das Wort bedeutet auch wirklich verwandeln, weil ich habe gedacht, okay, vielleicht bedeutet das noch irgendwas anderes. Und ich sehe es halt so, dass es hier um die Entrückung der Gemeinde geht. Und die Kommentare, die ich so jetzt hatte, bestätigen das. Und so ist es auch bei Wiersbe, der das sagt, wenn er schreibt, ich zitiere es, das Himmelreich ist nicht für die Art von Körpern gemacht, die wir jetzt haben. Körper aus Fleisch und Blut. Deshalb werden, wenn Jesus wiederkehrt, die Körper der lebendigen Gläubigen umgehend verwandelt in einen Körper, der seinem ähnlich ist. In Vers 53 steht jetzt, dass das Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen muss. Jetzt habe ich das erst verstanden, wo ich das mal gelesen habe, wie so ein Magnet. Ich habe gedacht, anziehen wie Magnet, dass sich das so anzieht. Aber wenn man auf das Wort guckt, das griechische Wort heißt hier Enduo, wenn ich es richtig ausspreche. Und das heißt wirklich, wie man es da liest, also Übersetzungen sind so anziehen, angetan sein, anlegen, antun, bekleidet werden, bekleiden. Also es ist hier wirklich im Sinne von, sage ich mal, vielleicht kann man sagen, wie Kleidung anziehen. Also nicht anziehen wie ein Magnet, sondern anziehen wie ein Stück Kleidung. Sag ich mal. Ich habe immer gedacht, dass es wie so ein, das muss wie ein Magnet angezogen werden oder irgendwie war das so in meinem Kopf. Und wenn das passiert, steht hier, erfüllt sich die Schrift. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Und das Wort für Tod ist hier Tantaus und es bezeichnet hier den Tod als persönliche Macht, der als letzter Feind von Gott Christus zu Füßen gelegt wird. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Habt ihr euch mal so richtig gestochen? Das ist, muss ja jetzt nichts Giftiges gewesen sein, aber das vielleicht geblutet hat, kann ja schon mal passieren, wenn man in den Dorn kommt oder... Was sind das, diese, wie heißt nochmal, diese grünen Pflanzen, wo man, Brennnesseln. Also, wenn man die in eine bestimmte Richtung anpackt, dann sind ja so kleine Stacheln, sage ich mal, dann tut das weh. Aber wenn man in die gegengesetzte Richtung macht, dann passiert nichts. Also habe ich wirklich mal, aber muss man Mut zu haben, aber muss ich nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Habe ich nur mal, ich meine, das wäre so. Und selbst in der Tierwelt gibt es ja auch giftige Stacheln. Gibt es ja Stachelrochen, gibt es ja noch die Skorpione. Also mit Stachel ist ja nichts Gutes, ja, so in Erinnerung. Und der Stachel, der den Menschen den Tod eingebracht hat, ist die Sünde. Ich lese vor aus Römer 5, Vers 12. Römer 5, Vers 12 steht geschrieben, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen, durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Und wenn man jetzt nochmal vor dem Sündenfall geht, das lese ich auch nochmal vor aus 1. Mose 3, Vers 16 und 17. 1. Mose 3, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Dort steht geschrieben: Und der Herr, Gott, gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ja, und es gab wirklich mal eine Zeit, ich weiß nicht, ich denke mal, dass es eine kürzere Zeit war, wo die Sünde noch nicht, ja, den Menschen befallen hat, wo dieser Fluch, die Sünde geht ja auch auf die Schöpfung, wo der Tod noch nicht da war. Möglicherweise eine kürzere Zeit, ich weiß es nicht, gehe ich mal davon aus. Und ja, der Tod ist da. Wir brauchen nur auf den Friedhof zu gehen. Und ich weiß nicht, seid ihr schon mal auf den Friedhof gegangen und habt über den Sündenfall nachgedacht? Vielleicht habt ihr Gräber sauber gemacht von euren Familien und habt vielleicht mal an diese Szene gedacht. Sollte Gott wirklich gesagt haben, oder niemals werdet ihr sterben, habt ihr vielleicht mal drüber nachgedacht, wenn ihr beim Friedhof gegangen seid, über diese, ja, über so eine Szene oder sowas, dass euch das bewusst ist. Aber das ist nicht die Zukunft der Wiedergeborenen. Ich lese auch mal die Zukunft vor. Und zwar möchte ich einmal ganz nach vorne springen. Offenbarung 21. Offenbarung 21, Vers 1 bis 5 möchte ich vorlesen. Offenbarung 21, Vers 1 bis 5. Das ist nach dem Weltgericht, nach dem großen weißen Thron und alle, die nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden werden, die dann ja in den Feuersee geworfen werden, das ist dann der zweite Tod. Also nach dem Weltgericht kommt, steht Folgendes: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nation sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist vergangen. Also in der Ewigkeit für alle, die wir Hoffnung haben, die wir zu Jesus gehören, wiedergeboren sind, haben eine ganz andere Zukunft als diejenigen, die Jesus ablehnen. Und ich hatte am Freitag schon gesagt, da ging es um ja auch die Sinnfrage, Sinn des Lebens, und dass im Kolosserbrief auch steht, dass alles durch ihn und für ihn oder zu ihm geschaffen ist. Das heißt, unser Sinn, wir sind für Christus geschaffen. Wenn ich Jesus ablehne, lehne ich das Leben ab, weil Jesus ist selbst das Leben. Ich verfehle das Ziel meines Lebens, wenn ich Jesus nicht habe, und gehe auf ewig verloren. Eine Zukunft ohne Tod für den Wiedergeborenen. Die Frage ist: Gehörst du schon zu Jesus? Hast du Frieden mit Gott? Oder auf welchem Weg befindest du dich gerade? Hast du vielleicht gerade den Weg, der religiös ist, der sich fromm anhört? Oder bist du gerade dabei, immer mehr zu verstehen, und dir fehlen so ein paar Puzzlesteine, um Ja zu sagen? Wo befindest du dich gerade? Oder was hält dich ab? Was hält dich ab, zu Jesus Ja zu sagen? Weiter in Vers 56 steht: Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Ich lese aus Römer 3, Vers 20. Ich mache da zwei Übersetzungen. Was ich jetzt vorlese, ist die Elberfelder. Römer 3, Vers 20. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Ich lese nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung, das sieht ein bisschen einfacher. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerechter. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Ja, und ich will noch in der Stelle dazu nehmen, vier Kapitel weiter ungefähr, da schreibt Paulus: Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gib der Begierde keinen Raum oder du sollst nicht begehren. Das heißt, durch das Gesetz bekommt die Sünde die Kraft. Das Wort Kraft heißt auch hier im Griechischen Dynamis, also Dynamit. Das heißt also, durch das Gesetz kommt die Sünde zum Vorschein. Und das ist ja gerade, bevor ein Mensch zu Jesus kommt, braucht er auch etwas. Er braucht Sündenerkenntnis. Wie vorne, wenn man hier rein, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, steht ja auch, alle Sünder sind willkommen. Jetzt könnte man sagen, okay, fühle mich nicht angesprochen oder was mache ich damit? Das heißt, der Mensch braucht erstmal Sündenerkenntnis. Jetzt kann der Mensch natürlich Sündenerkenntnis haben und sagen, okay, was mache ich jetzt? Diejenigen, die nicht das Evangelium kennen, was machen die mit ihrer Schuld? Die gehen damit anders um. Ertränken das in Alkohol, Drogen oder machen sonst etwas. Weil wo soll ich mit meiner Schuld hin? Deswegen brauchen wir die Evangelium, das heißt ja die frohe Botschaft. Das heißt, jemand, der nicht das Evangelium kennt und nicht gehört hat, weiß ja gar nicht, wohin mit seiner Schuld. Er kennt diesen Ausweg nicht, den Gott extra geschaffen hat. Und das braucht er, diese Sündenerkenntnis. Und ich habe so ein, das heißt Neues Leben mit Jesus, sind zwei Hefte. Und das ist halt, die Rettung hat zwei Seiten. Ja. Also der Mensch braucht, der muss sich bekehren. Bekehren heißt also Umkehr. Und Bekehrung hat zwei Seiten. Der Mensch muss also erstmal erkennen, dass er sündig ist, also Sündenerkenntnis hat. Das heißt, eine Seite heißt, ist die Abkehr von der Sünde. Das heißt, mir muss das bewusst sein, was Sünde ist, dass Sünde schlecht ist. Wenn ich sage, Sünde ist gut, wozu brauche ich Jesus? Wozu brauche ich das Evangelium? Ja? Also der Mensch soll Buße tun. Buße ist ein innerer Vorgang, also diese Herzensumkehr. Wenn ich keine Sündenerkenntnis habe, wozu soll ich dann zu Gott umkehren? Und das Zweite ist halt, wenn ich mich von etwas abkehre, muss ich mich zu etwas hinkehren, nämlich zu Gott. Und nehme ihn ja, in mein Leben auf, übergebe ihm mein Leben, die Herrschaft in mein Leben. Das ist diese Seite, diese eine Medaille des Menschen, die er machen muss. Sündenerkenntnis, Buße tun, Schuld bekennen und Gott macht dann das, was wir Menschen nicht tun können, nämlich er macht diesen anderen Teil, nämlich die Wiedergeburt. Ja, und diese Sündenerkenntnis bewirkt der Heilige Geist, steht ja auch, dass der Vater zum Sohn zieht. Ja, und das Evangelium ist extra für Sünder da. Jetzt komme ich aber nochmal zurück zum Thementag, bevor ich total abweiche. Es heißt ja, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, Gott gibt uns den Sieg über den Tod. Wir können also Gott danken. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Das hört sich ein bisschen von der Übersetzung her ein bisschen vielleicht komisch an. Ist uns bewusst, dass der Sieg durch den Herrn Jesus Christus, was das bedeutet, einmal durch seinen Kreuzestod und durch seine Auferstehung, ist uns das bewusst oder ist das uns einfach so, wie man schon so oft gehört, dass es, ja, ist im Kopf drin, aber ist das mal so richtig ins Herz gerutscht, was dieser Sieg bedeutet? Ich möchte vorlesen aus dem 1. Korinther. Da geht es nämlich darum, dass manche sagen, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Und Paulus erwähnt das hier. Ich möchte einmal den 1. Korinther 15, Vers 12 und dann 16 bis 18 vorlesen. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung gäbe? Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Das heißt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube hinfällig. Dann können wir uns hier versammeln, aber es hat keinen Sinn mehr. Wir können mal irgendwie uns unterhalten, Kaffee, Kuchen, aber dann war es das auch. Wir haben keine Hoffnung. Wir sind noch in unseren Sünden und die gestorben sind an Glauben an Jesus, sind alle verloren. Also der Sieg durch den Herrn Jesus, wie nehmen wir das für uns an? Was bedeutet das für uns? Gott aber sei der Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Soll ich nochmal beten, oder? Okay, ich bete noch einmal. Ja, Herr Jesus, heute wurden wir da, ich habe was vorgelesen, Gott aber ist das Thema und du weißt, was jeden Einzelnen anspricht. Schenk, dass es nicht einfach, wenn wir den, ja, nachher im Gottesdienst die Räume verlassen, dass es wieder einfach aus den Köpfen weg ist, sondern das, was im Herzen drin steckt, dann stecken bleibt, dass es, ja, die Same reinkommt. Du weißt, wer was braucht und ja, wer vielleicht fragend noch ist, wer vielleicht auf dem halben Weg ist oder ja, hilf uns, dass wir das, was wir hören, dass es uns bewusst ist und was es auch heißt, deinen Sieg, ja, auf deinen Sieg voranzugehen und ja, dass wir auch dem, was wir tun, ja, unseren Diensten, dass wir es, ja, dass wir dich dabei im Fokus haben. So gebe ich dir jetzt ja die restliche Zeit ab und nachher die Gemeinschaft und schenk du, weil wir es nötig haben, Jesus, deinen Segen. Amen.